Guten Abend, liebe Geschwister, zu einer weiteren Bibelstunde. Das Buch ist Haggais. Ich vermute, diejenigen, die das bei den Aufnahmen hören, die werden wahrscheinlich diesen Satz, der wir sind zum Ohren heraussängen, immer diese Wiederholung. Aber so starten wir immer wieder, jeden Mittwoch aufs Neue, studieren wir das Buch Haggai, Kapitel 2, Verse 15 bis 19. Sind wir, wollen noch ein paar Perlen aus diesem Abschnitt heben, aus diesen Versen uns noch etwas mit dem Abschnitt uns beschäftigen, so um dann zu dem letzten Abschnitt zu kommen, in Verse 20 bis 23. Aber heute noch einmal die Verse 15 bis 19. Ob wir heute fertig sind, weiß ich noch nicht, aber wir werden sehen, wie weit wir kommen. So, um einfach auf den Segen Gottes angewiesen zu sein und dass uns das zu einer geistlichen Speise macht, wollen wir beten. Und ihr seid schon gewohnt, das finde ich gut. Wir stehen auf vor unserem Herrn. Und ich möchte euch auch nochmal einladen, mitzubeten, dass der Herr Segen schenkt. Jesus Christus, du bist das Geheimnis Gottes. Vor Grundlegung der Welt hat Gott einen Ratschluss gefasst, dass alles durch dich und für dich und zu dir und alles geschieht wegen dir. Und dieses Geheimnis, das gilt zu entdecken, dieses Geheimnis gilt zu erkennen, das gilt zu verstehen und vor allem es gilt zu glauben. Wie sollen wir es aber glauben, wenn wir es nicht hören, wenn wir es nicht gelehrt bekommen? So bitte ich Jesus, lehre du uns, was es bedeutet, das Geheimnis des Christus, aus heute, wenn wir das Buch Haggai weiter studieren. Öffne uns wirklich, wie wir auch immer wieder beten, die Augen des Herzens im geistlichen Sinne, dass wir die Dinge verstehen, die wir mit unseren normalen Augen lesen, Buchstaben oder Sätze oder Wörter oder Geschichten, sodass sie wirklich zu Wahrheit werden und zu Freude werden und zum Glauben werden, dass es Leben wird. Denn dein Wort ist Geist, das hast du selbst gesagt, das Fleisch nützt nichts. So sind wir auf dein Geist angewiesen und so bitten wir auch darum, dass er heute wirkt. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir alles selbst dafür getan haben und weil wir würdig sind und weil wir einen Anspruch darauf hätten, allein aus Gnade. Jesus, allein aus Gnade. Das ist schon die Grundlage, auf der wir zu dir kommen und von dir das bitten und bitten, Herr, schenke reichlich. Amen. Ich möchte nochmal die Verse lesen. Nicht, dass sie euch nicht unbekannt sind, sondern einfach nochmal wiederholen, in Erinnerung holen. Sind nur einige Verse ab Kapitel 2, ab Vers 14. Und nun, richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde an dem Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zu einem Kältehaufen von 50 Pura zu schöpfen, wurde es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilbten, und alle Arbeit und eure Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus vom 24. des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden. Richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in euren Vorratskammern? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatenbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag will ich segnen. Das ist ein herrlicher Text. Und es geht um diesen einen Tag. Von diesem einen besonderen Tag, von dem Tag geht Segen aus. Dieser Tag legt die Grundlage des Segens. Auf dieser Grundlage wird Gott Segen schenken. Habe ich euch eigentlich begrüßt? Ja, habe ich mich begrüßt. Entschuldigung, ich habe überlegt. Aber für alle, die später reingekommen sind, seid herzlich willkommen, seid gegrüßt. Schön, dass ihr da seid. Buch Haggai, ja, wir sind im Buch Haggai. Ich nehme euch heute ein bisschen mit hinein in die Wiederholung und das zeigt sich, wie viel hängen geblieben ist. Es gibt ja mehrere Abschnitte in diesem Buch Haggai. In dem Kapitel 1, im ersten Abschnitt, um was geht es da eigentlich? Hilft mal denjenigen, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind, oder das zum ersten Mal hören, nicht blättern. Ihr habt das aufgeschrieben, das ist für mich gut, das ist sehr gut, aber aus dem Gedächtnis heraus. Wenn ihr so eure Augen zumacht und euer Aufgeschriebenes vor Augen habt oder euer Gedächtnis durchforscht, das erste Kapitel, um was geht es da? Um die Prioritäten. Genau, aber in Bezug auf was? Ganz genau, es geht um den Wiederbau und Wiederaufbau des Hauses Gottes, der Hütte Davids, die Gott versprochen hat, dass sie gebaut wird und sie war zerstört und jetzt geht es um Wiederbau, dieser Wiederaufbau. Das ist die Priorität, um das geht's. Das ist so wichtig. Im Laufe dieser vielen Bibelstunden und ich hoffe, dass auch die nicht wenigen Bibelstellen uns überzeugt haben, also mich haben sie überzeugt, ich hoffe euch auch, dass dieses Haus letztendlich ein Schatten und Bild auf das eigentliche Haus ist, oder? Das ist die Gemeinde. Darum geht's. Das, was wir hier lesen in Haggai, ist in prophetischer Weise eine Vorbereitung zum wahren Verständnis, wie Gott die Gemeinde bauen wird und durch welche Prioritäten, dass man da ebenfalls Prioritäten setzen muss, denn es geht um das Haus. Liebe Geschwister, Gott baut nichts anderes als nur das eine, und das ist nämlich die Gemeinde. Das ist grundlegend. Das heißt, wenn wir das verstanden haben, dann hilft es uns, Prioritäten in unserem Leben richtig zu setzen. Auch in allem unserem Engagement, um das richtig zu verstehen und das richtig einzuordnen. Das ist sehr wichtig zum Verstehen von den Versen 15 bis 17. Das gucken wir uns gleich an. Das Wichtige ist, dass wir es verstehen, das Einzige, was Gott baut, wenn ich jetzt als Institution bezeichne, was die Gemeinde mehr ist, das Einzige, was Gott baut, ist die Gemeinde. Er baut keinen Verein, er baut, verzeiht mir alle, die, ich hoffe, ich habe nichts gegen Schulen, nochmal, meine Frau ist Schulleiterin und Lehrer und all das, ich unterrichte selbst, aber Jesus baut keine Schule, er baut keinen Verein, er baut keine Firma, er baut nichts dergleichen, er baut nur eins, die Gemeinde. Und alles, das kein Missionswerk, kein Evangelisationswerk, er baut Gemeinde. All das, ob Schule und Vereine und Missionswerke und Evangelisationswerke, dienen einem Ziel, die Gemeinde zu bauen. Das ist der Fokus, das ist die Priorität. Es geht um die Gemeinde. Das hat er vor grundlegender Welt beschlossen. Diesen Ratschluss hat er vor grundlegender Welt geplant. Und diesen Ratschluss hat dann Jesus Christus verwirklicht. Und durch den Heiligen Geist wird es vollenden. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn ich behaupte, und ich möchte es euch gleich zeigen, wenn wir da die Prioritäten falsch setzen und wenn wir nicht am Haus Gottes bauen, sondern irgendetwas, gibt es keinen Segen. Und vieles auf den Nebenfronten oder auf den Zuarbeiterfirmen, die man so für das Hauptwerk, auf allen diesen, was zu dem Bau der Gemeinde dazu beitragen soll, wenn da man den Schwerpunkt drauflegt und meint, das ist das Eigentliche, dann setzt man die Priorität falsch. Nichts gegen diese Dinge, aber die Prioritätensetzung ist wichtig. Jesus baut nichts anderes außer sein Leib, seine Gemeinde, darum geht's. Und sie wird verherrlicht dargestellt, ohne Runzel, ohne Fehler, ohne Tadel und vom Himmel herabkommen. Das ist die neue Schöpfung, das ist, um was es eigentlich geht. Das ist sehr, 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 sehr entscheidend. Das Buch Haggai spricht ja im Kapitel 1 von dieser Prioritätensetzung. Im Kapitel 2 haben wir einen weiteren Abschnitt, die Verse 1 bis 9. Um was geht es da? Wer kann mir da helfen? Um die richtige Perspektive. Warum braucht es eine richtige Perspektive? Steht das nicht im Skript? Warum musste Haggai die zurückkehrende Gemeinde neu ausrichten und eine neue Perspektive geben? Was er in der Lage ist zu tun? Ganz genau. Der Fokus ist auf das Irdische, der Fokus ist auf das Eigene, auf die eigenen Fähigkeiten, auf die eigenen Kräfte, auf die eigenen Ressourcen und auf das. Und das demotiviert sehr, weil das zeigt uns, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Und da braucht es eine neue Perspektive. Und Gott schenkt eine neue Perspektive durch den Propheten. Und was ist diese herrliche Perspektive, die das Volk Gottes bekommt? Jetzt, sehr gut. Genau. Ich bin bei euch, ich mache es. Mein Wort und mein Geist. Und das gehört nämlich zusammen. Wort und Geist kann man nicht trennen. ist mitten unter euch. Ich werde es tun. In Zacharia, das ja zu gleicher Zeit geschrieben worden ist und dann in die gleiche Situation, spricht Zacharia und prophezeit nämlich, nicht durch Herr und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist werde ich das tun. So, Gott baut den Tempel, den wahren Tempel, das wahre Haus durch seinen Heiligen Geist. Das ist ein geistliches Haus. Und diese Perspektive soll von dem Irdischen und von dem Kleinen und Fehlbaren und Erbärmlichen, in Anführungsstrichen, wegführen und weglenken und auf das Eigentliche hinführen, nämlich auf die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses. Und das ist gewaltig, das ist gewaltig. Was ist das ganz Besondere an diesem Haus? Wer weiß es noch? Was macht dieses Haus, was wird das so herrlich machen, dieses Haus, das noch kommen wird? Anni? Die Nationen, dieses Haus wird gebaut, nicht nur aus Juden besteht, sondern aus allen Nationen. Das ist das Herrliche. Aber was wird das Besondere auch an diesem Haus sein? Für was wird dieses Haus stehen? Was wird man in diesem Haus, was wird es geben? Schaut mal in den letzten Vers, Vers 9. Frieden. Das ist der wahre Ort des Friedens. Und das ist jetzt nicht unwichtig, um das zu verstehen, was die nächsten Verse uns bringen. Das heißt, bau das Haus, die Prioritätssetzung, bitte bau das Haus, dazu habe ich euch berufen. Warum? Es ist wichtig, dass es dieses Haus gebaut wird. Denn ohne diesem Haus gibt es keinen Frieden. Das ist der Ort, wo Frieden gemacht wird. So entscheidend. Warum ist das notwendig? Der dritte Abschnitt, den wir uns auch schon angeschaut haben, Verse 10 bis 14. Was ist Diagnose über das Volk? Es ist unrein. So, die Werkzeuge und die Arbeiter, und die sind unrein. Die sind unrein. Es braucht einen Ort des Friedens, denn sie genügen nicht vor Gott. Alles, was sie sind und alles, was sie tun, es ist unrein. Das ist die schockierende Diagnose, die gestellt wird. Das ist die schockierende Diagnose. Alles ist unrein. Vers 14. Also, richtige Priorität setzen, die richtige Perspektive und dann jetzt die richtigen Werkzeuge, um das Haus Gottes zu bauen. Aber die Ausgangssituation, es ist unrein. Also braucht es dieses Ortes des Friedens, damit Gott sie annehmen kann, damit dieses Haus gebaut werden kann, damit dieses Haus herrlich gemacht werden kann. Verse 15 bis 19 zeigen uns, auf welche Art und Weise das geschehen kann. Wie können diese unreinen Werkzeuge überhaupt Gott dienen? Wie können die an dem Haus Gottes bauen? Was ist die Voraussetzung? Und diese zwei Dinge haben wir letztes Mal schon kurz angesprochen. Du hast gerade gesagt, erstens Buße und Glaube. Die Verse 15 bis 17 sprechen über die Buße, die Verse 18 bis 19 über den Glauben. Und so sind wir jetzt wieder angekommen, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Beziehungsweise diese Buße und Glaube, das haben zwei Perspektiven. Buße ist etwas, was uns, wenn wir auf gesunde Art und Weise zurückschauen und uns anschauen, uns reflektieren vor Gott und eigentlich begreifen, wir genügen nicht. Schuld, Sünde, Verfehlung, Unreinheit. Das bewirkt in uns Buße. Diese gesunde Rückschau bewirkt Buße in uns. In uns in einer Weise anzuschauen, wie Gott uns sieht, das bewirkt Buße. Und das ist eine gute und gesunde Art. Wir haben nämlich letztes Mal geschaut, dass es eine ungesunde Art gibt, zurückzuschauen. Das heißt, sich an einem alten Leben zu hängen und sagen, früher war alles besser und ich wünsche mir eigentlich, wäre alles wie früher. Das ist eine ungesunde Art, zurückzuschauen. Die gesunde ist, aus der Perspektive Gottes zurückzuschauen, zu schauen, woher komme ich? Wer bin ich? Und aus dieser Erkenntnis, woher ich komme und wer ich bin, kommt die Haltung, ja, dann brauche ich Gott. Also ich genüge nicht. Ich genüge nicht. Und das führt zu dem nächsten Schritt, nämlich den Ausblick nach vorne. Nach dem Rückblick kommt ein Ausblick, ein herrlicher Ausblick. Nach dem gesunden und reinigenden Rückblick kommt ein herrlicher Ausblick. Und das hat was mit Glauben zu tun. Ein Glauben an die Verheißung, an das, was Gott einem verheißt, was Gott tun wird, nicht wir. Wir wollen jetzt ein bisschen genauer jetzt diese Verse 15 bis 19 noch anschauen und ich hoffe hier und da ein paar Perlen noch heben. Schaut mal Vers 15, Vers 1. Ich rate euch, aber das ist nicht so, das klingt nicht, das kann man falsch verstehen. Ich lege es euch ans Herz, ich parakaleo euch, ja, mahne, bitte, tröste, einlade euch, so mit den Worten des Paulus. Nehmt jedes Wort in die Hand und auch in so einem kurzen Abschnitt, wo man sagt, oh, Haggai, zwei Kapitelchen, paar Verse, habe ich schon ein paar Mal gelesen, jetzt in knapp zwei Jahren schon nicht wenig. Und man steht in der Gefahr, dann zu überlesen. Und deswegen guckt immer wieder genau hin. Und um Dinge wieder zu entdecken oder mehr zu entdecken, tiefer hinabzusteigen, nehmt bewusst mal einzelne Worte und guckt mal an, zum Beispiel die ersten zwei Worte. Und nun. So. Das sind nicht unwichtige Worte, die da stehen. Man überliest schnell solche Worte. Aber dieses und nun markieren eine wichtige Stelle, einen Übergang zwischen den Vers 14 und jetzt dem, was folgt. Und nun, wir können sagen, jetzt aber jetzt. Vorher war es so, nämlich wie, unrein. Nun aber, kann man es übersetzen. Hier wird uns etwas angedeutet, hier geschieht eine Wendung. Hier passiert etwas Neues. Hier wird ein Gegenüber gestellt von Unreinheit. Und jetzt, wie kommt man dahin zu Reinheit? Wie kommt man dahin zu Fruchtbarkeit und Brauchbarkeit für Gott und den Tempel? Und das wird eingeleitet mit diesem und nun. Dieses, wie gesagt, das kann man auch übersetzen, jetzt aber. Oder aber jetzt, wie auch immer, in unterschiedlichen Übersetzungen. Und das taucht immer wieder auch bei Paulus auf. Ich darf euch nur in einem Brief einfach euch das mal kurz zeigen und auch den Zusammenhang, denn er ist nämlich der gleiche. Schlagt mal den Epheserbrief mit mir kurz auf. Epheserbrief, Kapitel 2 zum Beispiel. Gigantischer Abschnitt. So, Haggai 2, Epheser 2. Das Muster ist folgendes, nochmal als Erinnerung. Nach der Diagnose unrein kommt eine Wendung. Und mit dieser Wendung kommt eine Verkündigung, früher so, jetzt aber so. Und schaut mal, wie Paulus das macht. Ich lese mal Kapitel 2 im Epheserbrief ab Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Bevor ich weiterlese, was hat Haggai gesagt, warum ist das Volk unrein? Weil sie was angefasst haben? Toten. So, tot heißt unrein. Okay, und jetzt schaut mal, wie Paulus beginnt. Sagt, euch hat er auferweckt, ihr wart nämlich früher was? Tot. Was bedeutet tot? Tot in Vergehungen und Sünden. Das bedeutet, durch das, was ihr getan habt und durch eure Sünden, steht ihr unter dem Gerichtsurteil des Todes. Ihr seid Todgeweihte. Viele verstehen, wart ihr tot? Das heißt, wir waren geistlich tot. So war früher was geistlich lebendig, dann ist etwas geistlich gestorben. Nein. Da war nichts lebendig, das wiedergeboren werden kann. Da war nichts da. Es muss von Neuem geboren werden. Ein geistlich Toter ist nicht, dessen Geist tot ist. Ein geistlich Toter ist der, der Dinge tut, die des Todes würdig sind. Das ist ein geistlich Toter. Und Paulus sagt, ihr wart tot. Wie? In Übertretungen, in Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Wer ist das? Das ist der Teufel. Das heißt, ein geistlich Toter ist der, der vom Teufel bestimmt wird, der vom Teufel gelenkt wird und der Gesinnungen und Überlegungen und Wünschen und Begierden des Teufels tut. Das ist ein geistlich Toter. Dafür ist die Folge der Tod. So bezeichnet Paulus einen geistlichen Toten, das heißt, der unter dem Einflussbereich des Teufels steht. Vers 3. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr. Das ist ernüchternd, gell? Hatten auch wir einst einige. Alle. Ist uns das echt bewusst, dass alle Menschen von Anfang an erstmal unter diesem Fürst der Macht der Luft stehen, unter seinem Einflussbereich und des Todes würdig sind. geistlich tot sind. Alle. Und Paulus sagt, wir waren auch so. Das ist unsere Ausgangslage. Freunde, das ist ein gesunder Rückblick. Er schaut zurück und sagt, so waren wir früher. Das ist ein, in der Art und Weise, wie Paulus zurückschaut, gesund. Er sagt, vergessen wir nicht, woher wir kommen. Wir waren eigentlich alle verurteilte Sünder. Lebten den Begierden, er schreibt weiter und sagt, unter diesen hatten wir einst alle unseren Verkehr, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von der Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das ist ein gesunder Rückblick. Das heißt, so waren wir früher. Wir haben all das getan und von unserer Natur her waren wir Kinder, die dem Zorn Gottes ausgesetzt werden. Das sind Kinder des Zorns. Das ist eine Rückschau. Und jetzt schaut man Vers 4. Jetzt kommt das Nun aber. Jetzt kommt Gott aber. Da steckt dieses, jetzt kommt auf einmal eine Wendung. Nach dieser Rückschau, nach dieser Reflexion kommt im Vers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Wird er uns lebendig machen oder hat er uns schon gemacht? Hat er. Liebe Geschwister, das größte Wunder, das man je erleben kann, habt ihr schon dann erlebt, wenn ihr Anteil an diesen Dingen habt. Das größte Wunder, das es gibt, nämlich ihr wart tot und jetzt seid ihr lebendig. Es gibt kein größeres Wunder. Ich behaupte, selbst die Verwandlung des Leibes ist nicht so groß wie das. Das übertrifft es nicht. Das vollendet es nur. Es gibt kein größeres Wunder, keine Heilung, kein Naturphänomen, nichts dergleichen, keine Brotvermehrung. Es gibt kein größeres Wunder, als ihr wart tot und seid vom Tod ins Leben hinübergegangen. Und das hat Gott euch schon geschenkt. Ist das nicht Wahnsinn? Das gibt kein größeres Wunder. Also wem das nicht reicht und er noch mehr Wunder braucht, dann hat er dieses Wunder wahrscheinlich nicht erlebt. Oder ihm ist es nicht bewusst. Es gibt kein größeres Wunder. Tot und jetzt lebendig gemacht. Und dann wie? Und das ist das Gigantische. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt, mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus, Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Sehr, sehr wichtig. Es kommt eine Wendung und die beschreibt etwas, was Gott an uns getan hat, richtig? Und haben sie etwas dazu beigetragen, zum Lebendigwerden? Nicht. Alles allein aus Gnade, oder? Freunde, wenn das, und ich bin mir sicher, das ist die Wahrheit. Wenn Haggai ein Prophet war, und das ist er, und von Jesus gesprochen, von der Gemeinde, dann muss das auch in unserem Text, in Haggai Kapitel 2, Verse 15 spätestens, auch zu finden sein. Wenn da auch diese Wendung, jetzt aber, nun aber, dann müssen wir das dort auch finden. Und ich will euch zeigen, dass es dort ist. Dass eine Wendung kommt und dann nach diesem Todsein, unfruchtbar sein, unbrauchbar sein, auf einmal Gottes souveränes Einwirken ist in Buße und Glaube, und zwar nicht aus uns und nicht aus unseren Werken, sondern allein aus Gnade, weil er etwas tut und uns segnet, ohne dass wir es verdient haben. Ich werde euch das gleich versuchen, im Haggai zu zeigen. So, kurz noch ein anderes Beispiel. Schaut mal Kapitel 2 ab Vers 11 nochmal mit mir. Da kommt wieder in gewisser Weise ein Rückblick. Dem folgt wieder ein Ausblick. Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt worden, der sogenannten Beschneidung, die mit Fleisch, mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse und der Verheißungen. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Seht ihr das? Das ist ein Rückblick. Und er sagt, erinnert euch, woher ihr kommt. Wer wart ihr? Ihr wart Heiden. Und als Heide hatte die keinen Anteil am Gottesvolk. Und als Nicht-Gottesvolk hattet ihr keine Bündnisse, keine Verheißungen, keine Segnungen. Ihr hattet keinen Christus, ihr hattet nichts und somit, ihr hattet nicht mal Gott. Und somit seid ihr das ist das Schlimmste, was es gibt. Allein. Das ist die Rückschau. Und jetzt schaut mal Vers 11, wie wendet sich. Jetzt aber, und dann kommt wieder dieses Jetzt aber, und dann die Schau nach vorne. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, und dann beginnt er. Ihr wart nicht mehr Fremde und nicht Bürger. Ihr seid jetzt Bürger und Gottes Hausgenossen und ihr habt an allem Anteil. Und vor allem an was? Schaut mal Vers 20. Was macht nach dieser Wendung, an was haben sie Anteil? Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel. Seht ihr den Zusammenhang hier wieder? Früher wart ihr fern, jetzt kommt eine Wendung. Ihr wart unrein, unbeschnitten, das ist das Bild. Jetzt seid ihr nahe durch das Werk Jesu Christi. Denn was hat er getan? Schaut mal Vers mit mir 15. Oder, nein, lass uns nochmal Vers 13 lesen. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Vers 14. Denn er ist unser Friede. Und das Wort, das sich permanent in diesem Abschnitt wiederholt, ist Friede, Friede, Friede. Hat Friede gemacht? Friede gestiftet, Friede verkündigt. Das ist der Abschnitt. Wie kommen die früher, die einst unrein waren, wie kommen sie dahin, dass sie Anteil an diesem Tempel haben und in Bündnissen, Verheißungen und Segnungen? Durch das Werk Jesu Christi, durch das, weil er Frieden gemacht hat. Das ist der einzige Weg, um Anteil zu haben an diesem Tempel, um Anteil zu haben an diesem Segen. Und das aus Gnade, nicht aus Werken. Letztendlich ist das Evangelium, das ist ja nichts Neues für uns. Jetzt gehen wir zurück zu Haggai und wollen das in unserem Abschnitt entdecken, wie das der Prophet schon vorher verkündigt hat, was Paulus im Epheserbrief so wunderbar entfaltet hat. Also, nach der Diagnose Tod kommt, und nun richtet doch euer Herz auf die Zeiten von diesem Tag und darüber hinaus. Bevor Stein auf Stein gelegt wurde, am Tempel des Herrn, wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß und dann wird es weniger und all das weniger. Vers 17. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit dem Vergilbten und alle Arbeit und eure Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt. Okay? Was müsste man erwarten? Und ihr seid umgekehrt, habt Buße getan und dann habe ich euch gesegnet. Aber das steht ja nicht da. Eigentlich müsste nach dieser Aussage, und ihr seid nicht umgekehrt, was kommen? Gericht. Kommt jetzt Gericht? Nein. Hier kommt die Verkündigung des Segens. Hier kommt eine Aussage. Bitte richtet jetzt euer Herz auf etwas Wichtiges. Bitte konzentriert euch jetzt. Prüft eure Gedanken. Bewegt etwas in eurem Herzen. Es gibt einen Tag. Und an diesem Tag, wenn da der Grundstein gelegt ist, wird es Frieden geben und darum werde ich euch segnen. Nicht, weil ihr umgekehrt seid, weil ihr es besser gemacht habt. Nein, ihr seid nicht umgekehrt. Ihr seid nicht umgekehrt. Ihr habt nicht Buße getan. So eigentlich müsste Gericht kommen. Unreinheit ist da. Rebellion ist da. Aber was uns hier verheißen wird, in diesem Abschnitt, es gibt eine Wendung. Es gibt eine neue Grundlage, auf der Gott Segen geben wird. Und zwar nicht von Tun und Ergehen, nicht von Segen und Fluch, wie es im Gesetz ist. Wie definiert das Gesetz Segen und Fluch? Hältst du das Gebot, werde ich dich segnen. Hältst du es nicht? Fluch. Das ist Gesetz. So funktioniert das Gesetz. Aber was wir hier haben, hier ist die Verheißung der Gemeinde, des neuen Bundes. Und das ist nicht Gesetz. Segen und Fluch ist nicht an mein Werk gebunden, sondern an das Werk Jesu Christi gebunden. An das Werk des Friedens ist es gebunden. Und das ist, was der Hagar hier verkündigt. Das ist, was der Hagar hier in komprimierter Weise vorausschattet und was vorher die Väter nicht verstanden haben, was er eigentlich hier zu sagen hat. Paulus wurde es offenbart, sagt in Epheser Kapitel 3, durch Offenbarung ist mir dieses Geheimnis gegeben worden, das ich jetzt euch verkündige. Das ist dieses Geheimnis. Das Volk ist stur, es ist unfähig, es ist sündig, es ist blind. Und die, nach außen tun sie so, als ob sie bauen, als ob sie opfern, wie wir in Vers 6. Jedes Opfer, das sie mir darbringen, unrein ist es. Ihr macht das alles, aber unrein ist es. Und auf welchen Wege hat Gott versucht, sie zurückzubringen? Schaut mal Vers 15 nochmal. Also, nun richtet euer Herz auf die Zeit und von diesem Tag und darüber hinaus. Und jetzt, bevor Stein auf Stein gelegt wurde, was bedeutet bevor? Bevor diese Grundlage gelegt worden ist, die Grundlage des Tempels, die Grundlage des Ortes des Friedens, bevor das da war, wie war das da eigentlich damals? Reflektiert noch einmal, das ist diese Rückschau. Was war die Grundlage für Segen? Was musste ich tun, um euch zur Umkehr zu bewegen? Ich musste reinschlagen. Ich musste reinschlagen. Gericht über Gericht. Ich habe den Segen euch entzogen. Denn Segen gibt es nur, wenn ihr das Gesetz hält. Ich habe es euch versprochen. Fünfter Buch Mose, können wir das, die Zusammenfassung noch lesen. Ich kann euch nur segnen, wenn ihr in meinen Geboten wandelt. Wandelt ihr nicht in meinen Geboten, gibt es Zucht. Gibt es Gericht. Und das hat Gott getan. Geht mit mir in Amos, klein Prophet. Amos, ich finde, es ist auch ein Propheten, den man nicht so gut kennt, ein unbeachteter Prophet. Amos Kapitel 4, ab Vers 4. Da heißt es, Gott geht nach Bethel und übt Verbrechen, nach Gilgal und vermehrt das Verbrechen. Bringt am Morgen eure Schlachtopfer und am dritten Tag eure Zehnten. Und lasst vom Gesäuerten und Dankopfer als Rauch aufsteigen und ruft freiwillige Gaben aus. Lasst es hören, denn so liebt ihr es, ihr Söhne Israels, spricht der Herr. Das heißt, geht ruhig und tut etwas, was mir nicht gefällt. Opfert ruhig, macht es. Und das Volk ist es. Die halten nach der Tradition, nach der Überlieferung der Menschen, die halten ihre Sabbate, die opfern ihre Brandopfer und all das. Und was hat Hagar nochmal gesagt? Alles ist unrein. Und jetzt schaut mal, was Amos vor Hagar schon gesagt hat, ab Vers 6. Und so habe auch ich euch blanke Zähne gegeben. Das heißt, eure Zähne sind ausgefallen. Bring, da war nichts mehr da. Beim Grinsen hat man es gesehen. Ja, das spart eine Menge an Zeit zum Putzen und Zahnarzt. Also ich habe euch, die Zähne sind ausgefallen bei euch. In all euren Städten und Mangel an Brot, in allen euren Orten. Auch zu essen hatte ich nichts. Und jetzt schaut mal, und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. So, eine Nachricht ist reingekommen. Wer lesen möchte, schnell, spricht der Herr. So, Gericht, Zucht, ich habe das getan. Ihr habt eure Zähne verloren. Ihr habt euer Essen verloren. So, konntet ihr eh nichts kauen. Und hat ihr umgekehrt? Nein, habt ihr nicht getan. Dann schreit er weiter, Vers 7. Und auch ich habe euch den Regen vorenthalten, als noch 3 Monate bis zur Ernte waren. Der Spätregen kam nicht. Und ich habe auf die eine Stadt regnen lassen und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen. Und das eine Feldstück wurde beregnet und das Feldstück, auf das es nicht regnete, verdorrte. Und 2, 3 Städte wandten zu einer Stadt hin, um Wasser zu trinken und wurden nicht satt. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Also Dürre. Es gab nur wenig Ertrag. Kann man da hinzu, um 50 zu schöpfen, war 20. Das ist das, was Hagar vorhin gesagt hat. Man kam hin, um etwas zu bekommen, und hat nur wenig gekriegt. Und Gott sagt, wisst ihr warum? Habe ich gemacht, damit ihr zu mir umkehrt. Seid ihr zu mir umgekehrt? Nein. Das Reinschlagen, das Bestrafen hat nichts gebracht. Vers 9. Ich habe euch mit Getreidebrand und mit Vergilbten geschlagen. Das ist ja, das kommt ja bei Hagar ja auch vor, gell? Ich habe euch Gärten und eure Weinberge vertrocknen lassen und eure Feigen und eure Olivenbäume fraß die Heuschrecke. Also die Ernte ging flöten. Doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. So geht es durch und durch und spricht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Habt ihr den Ernteverlust gehabt? Wisst ihr warum? Ich war es, warum? Damit ihr umkehrt. Vers 10, ich schickte unter euch die Pest und die Art, in der Art des Ägyptens. Ich habe eure jungen Männer mit dem Schwert erschlagen, zusammen mit euren gefangenen Pferden. Und ich ließ den Gestank eurer Heerlager aufsteigen, und zwar in eure Nase. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich habe eine Umkehrung unter euch angerichtet, wie die Umkehrung Gottes von Sodom und Gomorra. Und ihr wart wie ein Holzscheit, das aus dem Brand gerettet wurde, also gestunken. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Und immer wieder das Gleiche. All das habe ich getan. Warum? Damit ihr Buße tut und zu mir umkehrt. Haben sie nicht gemacht. Wisst ihr, was das Endresümee Gottes ist? Geht mit mir kurz in Jesaja Kapitel 1. Das Endresümee Gottes über diese Methode, Buße zu bewirken, ist folgendes. Jesaja Kapitel 1. Jesaja fasst es so zusammen. Auch diesen Abschnitt, ich denke, die meisten kennen von euch. Ich lese es nochmal, damit es uns gut, dass wir es hören. Ab Vers 2, höre, du Himmel, und horch auf, du Erde. Denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Meine Kinder wissen nicht, wer ich bin, die erkennen mich nicht. Ein Esel weiß ganz genau und ein Rind kennt mich auch. Die Tiere wissen, wer ich bin, aber Menschen wissen nicht, wer ich bin. Vers 4, weh, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderbenbringende Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen, sie haben sich nach hinten abgewandt. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Der ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist sich. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, die sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Sagt Gott, ihr seid echt ungehorsame Kinder und ich musste einige Mal prügeln. All das, was ich bei Amos gerade gelesen habe, ich habe das getan, warum? Damit ihr zu mir zurückkommt. Ich habe euch bestraft. So, komm her, geht Prügel. Gibt's Riemen, sagt man. Meine Tochter hat neulich gefragt, was soll das bedeutet? Ich sage, gut, dass du es nicht weißt. Gürtel. Hä? In unserem Kontext, von dem wir aufgewachsen sind, werden wir etwas Böses getan, gab es dann einen Riemen. Dann zack, auf den Teil, wo Gott ganz dick gemacht hat, damit man zu Buße kommt. Der Punkt ist, Gott sagt selbst, und das ist sehr wichtig, ihr seid permanent von mir abgekehrt, und ich habe immer wieder, habe ich draufgeschlagen. Und irgendwann mal, da gab es keine Stelle, wo ich draufschlagen könnte. Da gab es kein gesundes Stückchen Haut. Und die Wunden konnte man noch nicht heilen. Da konnte man noch nicht, die Kruste war noch nicht mal gebildet. Und es gab nichts, wo ich euch noch bestrafen könnte. Das Bild ist dramatisch, gell? Jesaja, und so beginnt Jesaja. Ihr seid so verdorben, ihr seid so unrein. Keine Zuchtmaßnahme kann helfen. Ich kann reinschlagen, bis ich euch töte. Es wird sich nichts ändern. Weil der Mensch keine Erkenntnis hat, weil er verfinstert ist, weil er so weit weg ist. Keine Strafe kann den Menschen verwandeln. Keine Prügel kann aus ihm einen guten Mensch machen. Keine Zucht kann aus ihm ein gehorsames Kind machen. Kriegt's mir nicht hin. Das Böse ist... Wir haben nach Epheserbrief gelesen. Verkauft unter diesen Fürsten, Macht der Luft. Sie leben nach ihren Begierden. Wie viele Schläge sollen das austreiben? Wie viele? 40 minus 1? Das ist das Bild. Bisher war das der Weg. Hast du das Gesetz gebrochen, musst du dafür bestraft werden. Und daran jetzt erinnert Gott, bevor er jetzt zu der guten Nachricht in Hagai kommt, genauso wie in Jesaja. Was ist, ich zeige euch ganz kurz im Kontext Jesaja, dann gehen wir wieder zu Hagai. Was ist die Botschaft von Jesaja? Nochmal. Für wahr, er trug unsere Sünden. Ihn hat Gott für uns geschlagen, geprügelt. Für uns hat er keinen Platz mehr auf seinem Haupt gehabt, was nicht kaputtgeschlagen worden ist von den Peitschenhieben, von den Stöckenschlägen. Für uns hat er all das getragen. Denn bei uns hat es nichts gebracht und würde auch nichts bringen. Keine Zuchtmaßnahme, keine Strafe verändert uns. Gott schlug Jesus für mich. Das heißt, er schlägt mich nicht mehr und wird mich nicht schlagen. Das ist die Botschaft, Jesaja 53, das ist ja euch bekannt. Unsere Strafe, unsere Schuld, unsere Schmerzen, er trug all das für uns. Das ist der einzige Weg, wie Gott seine Kinder retten kann. Nicht durch Strafe, nicht durch Strafe, nicht durch Schlagen. Aus Gnade. Stellvertretung, durch Frieden machen. Gehen wir zurück zu Hagai Kapitel 2. So, die werden daran erinnert. Und sagt, also bevor ich den Ort des Friedens gegründet habe, bevor dieser Ort des Friedens gegründet war, wie war es nochmal? Erinnert euch nochmal daran. Macht mal kurz einen Rückblick. So, ich habe euch permanent bestraft. Und was hat es gebracht? Das ist diese Erinnerung. Was hat es eigentlich gebracht? Und die sagen, oh Mann, wieso sind sie nicht umgekehrt? Mensch, Buße hätten sie tun sollen, gell? Und selbst wenn sie Buße getan hätten, wissen sie, wisst ihr, wie das geendet hätte? Sie hätten es wieder getan. Wir hätten es wieder getan. Das Buch der Richter hat einen siebenmaligen Rhythmus. Es beginnt so, dass dieses Volk so lebte, da gab es keinen König, Anarchie, jeder tat, was ihm gefahl. Und dann heißt es immer wieder, und sie entfernen sich von Gott und treiben Schlimmes. Und dann schlägt Gott rein. Er schickt Könige und andere Völker, sie versklaven sie. Da müssen sie für sie knechten, werden sie ausgepeitscht im übertragenen Sinne. Sie müssen Abgaben tun, ihre Ernte, ihr Ertrag, all das bricht zusammen, kein Segen. Und was machen sie? Sie rufen zu Gott und Gott schickt einen Richter, einen Retter. Und der rettet sie aus der Hand der Amalekiter, Philister, wie auch immer. Und dann gibt es wieder Ruhe und Segen. Und das dauert nicht lange und dann fallen sie wieder ab und dann gehen sie bestrafen. Und wisst ihr, wie oft das passiert? Siebenmal im Buch Richter. Das heißt permanent, komplett. So ist das Volk. Neben der guten Nachricht, dass Gott nicht aufhört. Nach dreimal hätte ich aufgehört. Aber neben der guten Nachricht, dass Gott bleibt und trotzdem an seinem Volk dranbleibt. Die schlechte Nachricht, das zeigt einfach, das Volk lernt es nicht. Und nach den siebenmal, das achtmal und neunmal und zehnmal, die Strafe verändert Menschen nicht. Nicht diese Strafe. Es gibt nur eine Strafe, die es vermag, den Menschen zu verändern. Und diese Strafe ist die Strafe, die Gott an Jesus Christus tat. Nur das ist der einzige Ort, wo Frieden gemacht werden konnte zwischen Gott und Menschen. Und in dieser Weise sagte er, also bevor der Stein auf Stein gelegt wurde und der Tempel des Herrn wieder, also beim Tempel des Herrn, wie erging es euch da? Und dann Gericht, 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 Zucht, Zucht, Zucht. Und das hat nichts gebracht. Das hat nichts gebracht. Und dann kommt Vers 18, schaut mal. Richtet doch euer Herz auf die Zeit, jetzt. Jetzt kommt etwas Neues. Nun aber, jetzt aber, Und nun bitte, bedenkt jetzt einen Tag, den wichtigen Tag, der entscheidend ist. Und dieser Tag ist, richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus, vom 24. des 9. Monats an, nämlich an dem Tag, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden. Richtet euer Herz darauf. Das ist das letzte Mal, wo in dem Buch Haggai diese Formulierung, ich glaube das 5. Mal, richtet euer Herz darauf. Das ist es. Vers 18, richtet euer Herz darauf. Dann, die Grundmauern wurden gelegt. Der Grundstein wurde gelegt. Und dann wieder, richtet euer Herz darauf. Das klammert es ein und sagt, bitte denkt an diesen Tag, keinen anderen Tag. Nicht mehr weit zurückgehen, so zum 24. gehen, Dezember. Bitte? Nein, eigentlich ist das der 18. Dezember im übertragenen Sinne, nach unserer Zeitrechnung, nach Hebräisch. So, ich möchte euch bitten, was die Zeitpunkte und die Zeiten anbelangt, überlasst das Gott. Ja? Und das ist jetzt keine Begründung, dass wir doch am 24. Weihnachten feiern und gegen all die ganzen, die uns als teuflisch bezeichnen, weil wir diesen heidnischen Tag begehen. Ob der 24., 23. oder 25. Wir feiern den Tag, als die Grundmauern gelegt worden sind. Als Gott begann, den Tempel Gottes zu bauen. Das ist der Tag, an dem Frieden gemacht werden soll an dem Tag, an dem Gott sein Volk nicht mehr schlagen wird, nicht mehr für ihre Sünden bestrafen wird, sondern ein Opfer für ihre Sünden darbringen wird und somit Frieden mit ihnen machen wird. Bitte denkt an diesen Tag. Das ist der wichtige Tag. Das ist der Orientierungspunkt. Das ist das Entscheidende. Das ist, wo wir unser Herz darauf richten und ausrichten und hängen sollen und an das festhalten. Und jetzt kommt, an das glaubt. Das ist der Glauben. Nun, ist es sichtbar? Ist dieser Friede greifbar? Ist es, und jetzt wird uns dieser Glaube nochmal beschrieben. Darüber haben wir uns schon mal kurz gesprochen. Schaut mal, Vers 19. Ist die Saat noch in euren Vorratskammern? Also habt ihr, ist da noch was drin? Und die gucken hinein, gehen in die Leere. Ein Körnchen liegt noch da. Das war's. Nein, da ist nichts da. Kein Ertrag, die Ernte ist noch nicht hineingebracht. Das vom letzten Jahr ist verbraucht, das war ja nicht viel. Aber es ist weg. Und jetzt hier, ist es da? Nein, ist nichts da. Und dann heißt es, ja, geht mal zu den Bäumen, und wo ihr erntet, und tragen sie schon. Nein, da gibt es noch nichts von denen. Da weder Blüten noch Knospen, nichts. Ja, wo ist der Segen? Glaub mir, ich werde segnen. Glaub mir, ich werde segnen. Und nicht auf der Grundlage, ob ihr brav seid oder nicht. Nicht, ob ihr alles getan habt oder nicht. Nicht, ob ihr aufgrund von euren Werken. Denn das wäre hoffnungslos. Wegen dieses Ortes, an dem ich Frieden, glaubt mir, ich werde segnen. Wegen diesem Ort wird Segen ausgehen. Und auch wenn man es noch nicht sieht, darum heißt das ja auch Glauben. Glaubst du, dass Gott dich segnet? Auf Grundlage des Erlösungswerkes Jesu Christi. Glaubst du, dass Gott Gedanken des Friedens über dich hat? Gedanken des Friedens und nicht des Zorns. Glaubst du das? Auf Grundlage dessen, was Jesus für dich getan hat. Glaubst du, dass Jesus, der stellvertretend all die Schläge, die du eigentlich verdienst, auf sich genommen hat? Das ist Glaube. Auch wenn du noch nicht siehst und ihn noch nicht siehst und es vielleicht den Segen sogar noch nicht spürst und vielleicht im Konkreten noch nicht erfährst, vertraust du seinem Wort, denn mein Wort und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Das ist die Perspektive. Richtet euer Herz darauf, auf meine Verheißung, auf diesen Ort. ich werde euch segnen. Der Segen kommt nicht, weil sie aus sich heraus Buße getan haben. Denn sie haben nicht Buße getan, ihr seid nicht umgekehrt. Der Segen kommt nicht daraus, was sie getan haben, sondern was Gott getan hat. Das ist es. Und der Segen kommt aus diesem einen Ort. So entscheidend. Diese Wendung, und nun aber. Hier beginnt das, Hagar zu prophezeien, was später Paulus in so herrlicher Weise im Römerbrief, im Epheserbrief, im Galaterbrief, im Korintherbrief, in seinen Brief entfaltete der Hebräerbriefschreiber bis in die Offenbarung hinein. Der Segen kommt aus dem Ort des Friedens. Das ist der einzige. Warum betone ich das? Denn wir rutschen sehr schnell, ich sage es mit den Hebräern, in alte Verhaltensmuster und alte Gedankenmuster hinein. Ich hoffe, niemand wird mir böse, wenn ich das jetzt sage. Die Person weiß es, was ich damit meine. Aber wenn uns etwas Schlechtes widerfährt in unserem Leben, dann hat das nichts mit Zucht in dem Sinne, jetzt schlägt uns Gott rein. So, jetzt das habe ich halt verdient. Verdient hätten wir den Tod. Wir hätten nichts verdient. So, und wenn etwas Schlechtes in unserem Leben passiert, oh, Strafe. Sofort Strafe. Wenn du so lebst, dann lebst du in den Gedankenmuster noch im Gesetz. In den Gedankenmuster, durch mein Verhalten gibt es Segen und durch mein Verhalten gibt es Fluch. Aber dann sind wir noch im alten Bund. Im neuen Bund ist Gnade. Wenn uns gut geht, dann haben wir es nicht verdient. Gnade. Wenn es uns schlecht geht, dann ist das nicht Strafe, Gott prügelt uns dafür hinein. Das ist nicht Strafe. Dass Gott züchtigt, darüber werden wir reden, in der nächsten Bibelstunde. Dass Gott die Seinen, die er liebt, züchtigt, keine Frage. Aber wir müssen das in den richtigen Kontext stellen. Hier heißt es, denkt darüber nach. So, ihr seid unrein, ich habe euch gezüchtet, ihr seid nicht umgekehrt. Aber ich werde euch trotzdem segnen. Warum? Wegen dem Ort des Friedens. Das ist die Botschaft. Seht ihr mit mir das Evangelium hier? Ich hoffe so sehr. Das ist eine gute Nachricht. Hier geht es um die Gemeinde Jesu, die auf dieser Grundlage gebaut wird. Und auf keine anderen. Auf keine anderen Grundlage. Wir müssen in der nächsten Bibelstunde, ich werde jetzt das nicht anfangen, weil das wird die Zeit sprengen. Ich glaube, ich war noch nie 5 Minuten vorher fertig. Deswegen haben wir Zeit, entweder zu fragen oder zum Gebet, den werden wir uns gleich nehmen. Aber ich sage euch, was euch einfach in der nächsten Bibelstunde erwartet und so wir diesen Abschnitt zum Abschluss bringen. Die zwei Dinge werden wir definieren müssen. Da aber, also und zwar nämlich Buße und Glaube. Die meisten von der Bibelstunde, ihr kommt ja in Gottesdienste und wir behandeln ja das gerade in Gottesdiensten. Daher werde ich das in der Bibelstunde nicht so ausführlich behandeln wie in den Gottesdiensten. Aber ich wäre unverantwortlich von mir, das nicht anzusprechen. Vor allem für die, die mittwochs kommen, die nicht in den Gottesdienst sind und die an Telefonen sind und woanders in Gemeinden sind und gerade in Bibelstunden zuhören. So werde ich mit euch nochmal darüber nachdenken müssen, was Buße und was Glaube ist. Und für diejenigen, die das sich dann sagen, ja, ich würde gern mehr als diesen Überblick haben, die könnten dann gern einfach auf die Aufnahme noch zurückgreifen. Ich glaube, es wurde aufgenommen, soweit ich weiß. So, aber das heißt, nächstes Mal schauen wir uns auf diese zwei Bereiche an. Was braucht es? Buße und Glaube. Und dann werden wir sehen, was Gott nämlich wirkt. Nämlich Buße und wie Gott Buße wirkt und wie Gott Glaube wirkt. So, das ist allein ein Werk der Gnade. Das werden wir noch anschauen. Und dann kommen wir zu dem letzten Abschnitt, Verse 20 bis 23, auf den ich mich auch ganz besonders freue. Dann kommen wir absolut in die Endzeit hinein. dann geht es dahin, wohin das die Gemeinde nämlich hinzielt, auf das vollendete Reich Gottes. Ja. Und da sind wir mitten in der Offenbarung eigentlich, im Buch Haggai. Unglaublich. In so einem kleinen Buch so viel Tiefgang ist. Okay. Also, ich danke euch für die Geduld und für eine weitere Bibelstunde mit mir im Buch Haggai. Und ich möchte beten zum Abschluss. Ich lade euch wieder ein. Ich mache den Abschluss. Danken wir Gott für die gute Nachricht. Amen. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du auf diese Welt gekommen bist in Jesus Christus. Du hast einen Grundstein gelegt, der für uns zum Grundstein des Friedens wurde, der uns versöhnt hat mit dir, der Grundstein für das herrliche Haus des Friedens, deiner Gemeinde, den wahren Tempel. Ich preise dich darüber. Ein Tempel, in dem du Wohnung genommen hast. Was für ein Vorrecht, dass wir aus allen Nationen Anteil haben daran dürfen und Anteil an diesen Bündnissen, Verheißungen und Segnungen. Danke für die Propheten, die in Treue dir gegenüber es verkündigt haben. Und danke für das Wort, das wir haben, dass das aufgeschrieben worden ist, dass wir dieses Zeugnis heute haben. Ich preise dich darüber, dass unser Glaube dadurch gestärkt und immer wieder aufs Neue ausgerichtet wird. Jesus, aber dieser Grundstein ist für viele zum Eckstein geworden. Und es gibt viele, die mögen diese Botschaft nicht. Sie stoßen sich an ihr, sie ärgern sich an ihr. Jesus, und wir wissen, wie wir es gerade gesehen haben in deinem Wort, kein Schlag, keine Zucht, kein vermag das. Deine Liebe und deine Gnade vermag, die Herzen zu brechen. Vermag, Perspektive zu ändern, Erkenntnis zu schenken. Und so bitte ich dich, aus Liebe und aus Gnade wirke an allen, die sich an dir stoßen, sodass sie diese Herrlichkeit in deinem Sohn, in Jesus Christus, in diese Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi erkennen und sehen dürfen. Du hast den Teufel besiegt, der die Menschen gefangen hält. Du hast ihn entwaffnet, du hast ihn vorgeführt. Und darum vermagst du auch, die Menschen zu retten. Ich bitte dich darum, tu es. Und da, wo du uns gebrauchen wirst, in dieser Welt, brauche uns, damit deine Gemeinde wächst. Damit deine Gemeinde wächst, dass dein Leib wächst, dein Tempel vollendet wird. Gebrauche uns als Werkzeuge des Evangeliums, Jesus. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Mittwoch. Bis bald.